Wann geht der Morgenstern auf in unseren Herzen? Das hat mit Prophetie zu tun und mit dieser Zeichnung, das war die gestrige Stunde. Das größte prophetische Ereignis ist die Hochzeit des Lammes. Und weil es das größte prophetische Ereignis ist, hat es auch die stärkste Leuchtkraft. Und inmitten der größten Dunkelheit werden all diejenigen, die die Prophetie richtig verstehen, von ihr gezündet werden. Es gibt ja auch eine negative Prophetie, die löscht ab. Ne? Diese Prophetie ist eine Beziehungsprophetie, weil man es nicht erwarten kann, bei der Hochzeit des Lammes dabei zu sein. Und das setzt voraus, dass das Verhältnis der Geschlechter untereinander geklärt wird. Das bedeutet, in jeder Frau ist das Ebenbild Gottes im richtigen Frauenbild und in jedem Mann ist das göttliche Ebenbild im richtigen Männerbild vom Paradies uns eingeschrieben worden. Und wenn das klar ist, dann werden wir auch bei der Hochzeit dabei sein. Also die Art, wie wir miteinander umgehen diesbezüglich, Geschlechterproblem, Generationsproblem und so weiter, das ist durchdrungen mit einer Prophetie, die zündet. Sie zündet, wenn der Geist ausgegossen wird. Die Geistausgießung. Geistausgießung, wann ist es denn soweit? Das ist das Thema heute. Wann ist es denn soweit? Naja, wir brauchen nur die Texte aufschlagen. Als die Zeit der Pfingsten erfüllt war, waren sie alle. Da fehlt ein Wort. Einmütig. Wann sind denn Adventisten einmütig an einem Ort? Joel 3. Übrigens, ich habe dem Andreas Unterlagen zu dieser Predigt. Also nicht die Predigt, aber Unterlagen. Die könnt ihr von ihm bekommen. Ja? Einmütigkeit bedeutet die Voraussetzung, dass der Geist ausgegossen wird. In Joel 3 heißt es, nach diesem will ich ausgießen meinen Geist auf alles Fleisch. Alles Fleisch? Ist da der Erdogan auch dabei und der Putin und der Trump? Nö, oder doch? Ja, wer ist denn alles Fleisch? Das Wort nach diesem nimmt Bezug auf das vorige Kapitel, nämlich in Joel 2. Und in Joel 2, Vers 12 und 13, steht ein sehr seltsames Wort. Joel 2, ich lese, doch auch jetzt noch spricht der Herr, bekehrt euch zu mir von ganzem Herzen. Naja, das, was jetzt kommt, das lese ich lieber nicht vor. Das stört die Stimmung. Ich meine, wenn man so richtig aufgeladen ist. Jetzt kommt, bekehrt euch zu mir mit Weinen, mit Klagen. Ja, warum denn? Ist doch alles in Ordnung. Stimmt das? Ist alles in Ordnung? Bevor Christus wiederkommt, müssen einige Dinge geklärt werden. Also Bekehrung. Bekehrung ist, wenn ein Flugzeug umkehrt, dann sind da mehrere Kilometer dazwischen, ne? Also der Kreis. Ne? Wenn eine Bahn umkehrt, dann sind mehrere hundert Meter. Wenn aber ein PKW umkehrt, wenn er gut ist, dann sind es 10 Meter, 10, 12 Meter. Wenn der Mensch umkehrt, dann kehrt er am Absatz um in die andere Richtung. Bekehrung. Bekehrung bedeutet neues Denken. Neues Denken, was heißt neues Denken? Neues Denken. Neues Denken. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Die Taufe ist der Paradigmenwechsel eines Menschen. Was heißt ein Paradigma? Denkmuster. Das heißt, das alte Denken stirbt, symbolisch, na hoffentlich praktisch auch, symbolisch, und ein neues Denken steht auf. Ich meine, wenn Ehepaare sowieso schon wissen, wenn der Alte den Mund aufmacht, dann weiß man, was kommt, oder die Alte, nicht? Dann ist das das Gegenteil von Wiedergeburt. Wiedergeburt bedeutet, es ist etwas neu geworden und deswegen hast du auch neues Denken. Das bedeutet, Wiedergeborene werden niemals Innovationen, also neuen Dingen, feindlich gegenüberstehen, solange sie ihre Wiedergeburt anwenden. Die kann man auch ruhen lassen. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Wenn die Online-Verbindung nicht mehr klappt, die Online-Verbindung, was ist denn das? Die Online-Verbindung ist das hier, die Wolke, das ist Gott, das ist das himmlische Heiligtum. Wir haben gestern über die Heiligtumslehre gesprochen. Heiligtum ist das Zentrum der Erlösung im Himmel. Das heißt, hier wird die Grundlage der Rechtfertigung aus Glauben als juristischer Akt festgeschrieben. Die Rechtfertigung aus Glauben, die Vergebung ist keine Psychologie allein, also so ein tolles Gefühl, ich bin jetzt gerechtfertigt, sondern eine objektive juristische Tatsache, die im Heiligtum festgeschrieben ist. Und die sammeln dort oben auch alle faulen Kredite. Diese Bad Bank. Das heißt, das Heiligtum ist eine Bad Bank, da werden alle faulen Kredite gesammelt und ausgeglichen. Das heißt, durch das Blut Jesu Christi, Heiligtumslehre. Das heißt also, himmlisches Heiligtum ist da und wir sind da unten, das sind wir. Und jetzt kommt das Wunderbare. Das ist die Online-Verbindung. Von oben nach unten. Und wenn wir die zulassen, dann kommt eine Kommunikation zustande. Wir beantworten das. Also, der Geist Gottes wird ausgegossen, wenn wir einmütig sind. Einmütig können wir erst sein, wenn wir umkehren, wenn wir Vergebung empfangen. Das bedeutet, wir bekennen unser falsches Denken, unsere falschen Gefühle, unsere falschen Handlungen. Wir entschuldigen uns gegenseitig. Jetzt möchte ich euch mal fragen, ihr wisst ja, dass in Deutschland gibt es ja so zwei große Gruppen, nicht? Das eine sind die, okay, die eine theologische Fraktion und das gibt es dann die andere theologische Fraktion. Und die Reinrassigen von denen, die Reinrassigen Vertreter, habt ihr das schon mal beobachtet, dass die mal zusammenkommen und sagen, es tut mir leid, dass ich hinter deinen Rücken so schlecht geredet habe. Kannst du mir verzeihen, ich würde gerne mit dir die Füße waschen. Schon mal erlebt? Das ist der Grund, warum der Geist Gottes nicht ausgegossen wird. Wir waschen uns gegenseitig die Köpfe, aber nicht die Füße, wenn wir über die anderen schlecht reden. Das heißt, es muss etwas geschehen in der Gemeinde, dass die Einmütigkeit zustande kommt. Einmütigkeit hat eine unwahrscheinliche Strahlkraft. Und davor haben Täter eine Heidenangst. Täter wollen ihre Opfer beherrschen, manipulieren. Und wenn jetzt Opfer ihre Würde entdecken, wie entdecken sie die? Indem ihnen die Sünden vergeben werden vom himmlischen Heiligtum als objektive juristische Tatsache, dann merken die plötzlich, dass sie Haltung annehmen, Augenhöhe bekommen zu den Tätern und dann geht's los. Man kann, also Wiedergeborene können verfolgt werden, getötet werden, aber eines kann man ihnen nicht nehmen, ihre Würde. Die Würde eines Wiedergeborenen ist unantastbar. Der schönste Satz im Grundgesetz. Wann ist die Würde unantastbar? Heiligtumslehre, Vergebung von oben, Freihaus. Das strahlt aus. Und das bedeutet, dass die anderen plötzlich gestellt werden, die Täter. Die Nachmittagsstunde, ihr Lieben, ich bereite das hier vor. Da gehen wir voll drauf ein, was Prophetie bewirkt. Mit den Tätern und mit den Opfern. Aber davon später um 13:30. So, also, vorher muss die Einmütigkeit kommen durch Bekehrung, durch Bekennen. Ja, wir kennen ja die Sünden sowieso immer der anderen, nicht? Wie, ich bekenne die Sünde, was du gemacht hast. Das ist ein falsches Bekennen. Du musst deine eigenen Sünden bekennen. Und wenn, dann bitte leise im Kämmerlein. Bekenne deine Sünden im Kämmerlein. Ja, nicht nach draußen. Dann würden ja die Leute merken, dass du ein ganz schwacher Mensch bist. Also was ist mit deiner menschlichen Würde, ja? Die wirst du ja behalten. Da kannst du dir doch nicht die Schwäche geben. Und kannst dann deinen Stolz in den Staub legen, damit die Kraft Gottes in dem Schwachen mächtig wird? Das ist die Lösung. Das ist die Lösung, nicht wäre, das ist die Lösung. Also, Einmütigkeit kommt und es geschah schnell ein Brausen eines gewaltigen Windes und erfüllte das ganze Haus, darin sie saßen. Was waren denn das für Leute, die darin saßen, die 120 in diesem Obergemahl? Die haben gezittert, die hatten Angst gehabt, die werden bald abgeholt. Einen haben sie schon gekreuzigt und die anderen kriegen wir auch noch. Und die hatten richtig Angst. Aber als der Geist über sie kam, waren die nicht mehr zu bremsen, nicht mehr zum Halten. Die gingen einfach raus. Und wir fragen uns, wieso haben wir so wenig Erfolg und warum wachsen wir nicht? Wir müssen durchhalten. Wir sind oft wie im amerikanischen Erfolgsdenken, dieses moderne Managementdenken. Du musst alles geben und du musst dir, nur das ist Werksgerechtigkeit, nicht? Da hätte ich ja gleich, ich war ja katholisch. Ich habe eine Hochachtung vor den Katholiken. Ich muss eine Geschichte erzählen. Also Werksgerechtigkeit katholisch stimmt schon von der Theologie, aber ich erzähle euch jetzt eine Geschichte, was ich erlebt habe. Es war in Utrecht Generalkonferenz. Utrecht hat, die Messestadt, noch nie einen so vollen Messesaal erlebt wie die 50.000 Adventisten am Sabbatgottesdienst. Und dazu war Kardinal Simonis eingeladen, der Kardinal von Holland. Und der Heinz Schumacher mit seiner Frau Sigrun, die haben es gewagt, ein paar Tage vorher den Kardinal mit 11 Fragen zu bedenken. Und die Sekretärin hat gesagt, sie brauchen gar nicht anfangen, der Kardinal wird nicht eine Frage beantworten. Damit war das abgeblasen. Der Kardinal liest die 11 Fragen und sagt sofort, die Adventisten kommen lassen. Und dann hat mich der Bruder Schumacher, der Herrn Schumacher, dieser Sportjournalist, gefragt, sag mal Werner, könntest du nicht mitkommen als theologischer Beistand? Dann sage ich, natürlich, ja, klar. Und dann kam mir rein. Ich habe noch nie so einen guten Kaffee getrunken wie beim Kardinal Simonis. Dann hat er uns diese 11 Fragen beantwortet, wir haben uns nicht geschont. Da war Offenheit da. Und am Ende sagte der Kardinal, ihr Adventisten habt vor uns Katholiken einen Vorteil. Wir bringen den leidenden Christus durch die Eucharistie. Ihr verkündet den wiederkommenden Christus. Da ging es mir eiskalt über den Rücken. Und dann habe ich ihn gefragt, sind Sie schon eingeladen worden für den Sabbat-Gottesdienst? Er sagte, ja, ich habe die Einladung bekommen. Wissen Sie schon, wer mit Ihnen fahren wird? Das war am Donnerstag. Und bevor ich zum Kardinal Simonis ging, gehe ich zu den Generalkonferenzleuten und habe gesagt, habt ihr euch gekümmert um den Kardinal Simonis? Dann haben sie mir immer dieselbe Antwort gegeben. Don't worry about it. Also macht euch keine Sorgen mehr. Dann sagte ich, Sie haben noch keinen, dann gehe ich mit Ihnen, ich bin Ihr Bodyguard. Also ich Bodyguard, ist ja ein Witz. Ich gehe mit Ihnen. Dann sagte er, ja natürlich, ja. Ja, aber wie komme ich ins Protokoll? Da sind ja auch Staatsleute da. Wo ist der rote Teppich? Da musst du ausschneiden, musst im Protokoll sein, ja. Dann sagt der Kardinal zu mir, Herr Renz, ganz einfach, ich fahre mit meiner Limousine vor und dann steigen Sie aus und Ihre Füße berühren den roten Teppich und sind Sie im Protokoll. Und so war es auch. Kardinal mit seiner schwarzen Soutane und dem Kardinalskreuz, diesen schweren. Wir beide steigen aus der Limousine. Und da standen Würdenträger und da standen auch die Don't Worry About Leute da. Die haben nicht gerafft, dass ich jetzt da stehe. Und dann gingen wir schritten zum Sabbatgottesdienst in Utrecht. Und der war so übervoll, wenn einer aufs Klo musste, der kam nicht mehr rein. Und da haben sie riesige Absperrungen gehabt, Metallabsperrungen, und einer mit Megafon hat gesagt, treten Sie zurück. Und jetzt war der B.B. Beach, das war der Pressesekretär der Generalkonferenz, ein kleiner Mann. Der ging vor dem Kardinal her und sagt, We are whips, we are very important persons. Keiner hat auf den gehört. Die kam nicht rein. Die kam nicht mehr rein. Dann habe ich das eine Gitter genommen, das andere, und habe die auseinandergebogen. Also die waren so. Und habe mich dazwischen gestellt, so gestemmt. Und habe ich gesagt, Herr Simonis, jetzt kommen Sie unten durch. Gehen wir unten durch. Und der Baby Beach auch. Wusch. Dann waren wir in einem riesigen Saal. Mit 50 Sitzplätzen an der Front. Und keiner war besetzt von der ersten Reihe, weil das waren alles VIP-Sitzplätze. Keiner von der Generalkonferenz hat sich mit dem Kardinal Simonis abgegeben, hat sich zu ihm gesetzt. Normalerweise geht man ja hin und sagt, komm, setzen Sie sich, das ist Ihr Platz. Das habe ich alles selber machen müssen. Naja, dann habe ich mich mit ihm da hingesetzt in der Mitte und habe ihm alles erklärt. Er konnte auch Deutsch. Wir sind derselbe Jahrgang, Jahrgang 42. Ja, was soll ich euch jetzt erzählen? Wenn also über die Katholiken hergezogen wird, dann erzähle ich die Geschichte. Was ist zwischen uns beiden Männern hin und her gegangen? Da sind die Engel hergeflogen. Das heißt, wir hatten eine Achtung, einen Respekt. Da war eine offene Tür. Wieso, der ist doch Kardinal, geht doch nicht. Das Höllenfeuer prasselt schon. Nein! Ihr Lieben, wenn wir wachsen wollen, dann müssen wir das Beste annehmen von den anderen. Katholische Kirche ist ein System. Die Menschen müssen die Ausstrahlung von uns merken. Und wenn wir es nicht machen, dann bleiben wir eben allein. Ja, das geht nicht. Ich werde heute nach der Predigt alle Jugendlichen und alle Teenies von 12 bitten, nach der Predigt, ungefähr 10 Minuten, nachdem ich am Ausgang stand, in den Jugendraum zu kommen, ja, und dann werden wir über ein Missionskonzept sprechen, was ich selber erlebt habe, aber habe ich es dann mit den Jahrzehnten wieder vergessen. Haben wir Studenten hier unter uns? Sind hier Studenten da, die da sitzen? Ja? Bist du der einzige Student? Haben wir noch einen anderen? Ja, wenn einer noch da ist, dann bitte ich dich dabei zu sein bei den Jugendlichen, ja? Okay, das war's. Jetzt gehen wir weiter in der Predigt. Also, wo war ich denn stehen geblieben? Könnt ihr dem Prediger sagen, wo er jetzt da so... bitte? Bei Utrecht. Bei Utrecht, ja. Bei dem Kardinal. Warum beim Kardinal? Katholische Kirche, nicht? Feindbild? Feindbilder. Ah, Geistausgießung geht nicht, wenn man nur Feindbilder hast. Geistausgießung geht nur, wenn du ein weites Herz hast. So, nach diesen will ich ausgießen meinen Geist auf alles Fleisch. Soll man einen Ausschuss einberufen, wenn, ab welchem Alter dürfen die denn dabei sein, wenn der Geist ausgegossen wird? Es geht ja weiter und meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch und eure Söhne und Töchter sollen weissagen. Wie alt seid ihr denn, die ihr da sitzt? Wie alt bist du? Sieben. Und du?
12.
Oh ja. Also Siebenjährige, fallen die schon jetzt hier in, können die, sind die würdig, kann man sagen, vom Ausschuss? Das könnte vielleicht klappen, oder wie? Vergesst es. Dieses Denken, das ist ein anderes Paradigma, ein anderes Denkmuster, das muss sterben. Ja? Der Geist der Prophetie. Prophetisch reden ist das Nachmittagsthema, das lautet die Gabe der Prophetie, Aufbruch um Mitternacht. Und das Skript habt ihr, könnt ihr dann beim Andreas bekommen. So, jetzt kommt der Punkt in der Predigt, muss euch, also der Ausgangspunkt. Ja, wer von euch kennt diese Katze? Was? Ist denn das möglich? Ja, zeig doch mal auf. Was ist das für eine Katze? Sagt es doch mal. Simon's Cat. Die erste Gemeinde, die in einer erdrückenden Mehrheit die richtige Lösung gefunden hat. Die meisten haben ja gesagt Garfield. Garfield ist frech, aber Simon's Cat ist noch frecher. Ja. Was seht ihr auf diesem Bild? Was seht ihr? Worauf deutet das? Hunger? Na, was ist denn das hier? ein Fressnapf, der ist leer. Und Simon's Kid sagt, hey, jetzt spring mal, gib mir Futter, aber schnell. Und jetzt bitte ich euch, den Text aufzuschlagen in Lukas 11, Vers 13. Lukas 11, Vers 13. So denn ihr, die ihr arg seid, könnt euren Kindern gute Gaben geben, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Frage an euch, in welcher Grundhaltung sollten wir jetzt den Vater und den Heiligen Geist bitten? Habt ihr dazu ein Wort? Wie sollen wir uns ihm nahen? Demütig, klar, demütig. Aber auf keinen Fall so wie Simon's Cat. Ja? Also nicht so. Einverstanden? Okay, dann lest doch jetzt ab Vers 5. Vers 5, Kapitel 11, Lukas. Und er sprach zu ihnen, welcher ist unter euch, der einen Freund hat, und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm, lieber Freund, leihe mir 3 Brote, denn es ist mein Freund zu mir gekommen auf der Reise, und ich habe nicht, was ich ihm vorlege. Und jetzt achtet mal auf den Tonfall, den Christus jetzt wechselt. Und der drinnen würde antworten und sprechen, mach mir keine Unruhe, die Tür ist schon zugeschlossen, meine Kindlein sind bei mir in der Kammer, ich kann nicht aufstehen und dir geben. Und achtet jetzt wiederum auf die Änderung des Tonfalls im nächsten Vers. Ich sage euch, und ob er nicht aufsteht und gibt ihn darum, dass er sein Freund ist, so wird er doch ums... Nee, da lese ich jetzt nicht weiter. Nee. Was steht denn da? Wer eine Bibel hat, der weiß, was da steht. Wer keine hat, der hat es auswendig im Kopf, oder wie? Leute, ihr Lieben, wenn ihr die Bibel nicht auswendig lernt, inwendig heißt verstehen, fangt mit den besten Texten an und lernt sie auswendig. Wenn wir das nicht tun, dann wird die IT, also nichts gegen IT, also Informationstechnologie, euch auffressen. Die Informationen sind so gewaltig, die schwemmen alles weg. Und das, was bleibt, ist das Wort Gottes, was in euren Herzen ist. Und wenn ihr keine Bibel mitnimmt, dann habt ihr entweder grauen Star. Okay, das andere verkneife ich jetzt. Was steht denn jetzt da drin? Und ich sage euch, und ob er nicht aufsteht, darum, dass er sein Freund ist, so wird er doch um seines, was steht denn jetzt hier? Unverschämten Drängens, was steht denn bei euch? Da stehen noch andere Worte da. Habt ihr eine andere? Wie?
Beharrens,
unverschämt. Beharrens, was steht denn in der ganz alten Luther? In der Luthersprache. Um seines unverschämten Geilens willen. Wann hast du den Vater im Himmel unverschämt um den Heiligen Geist gebeten? Hier, so wie Simon's Cat. Übrigens, diese Aufnahme habe ich von einem Auto gemacht. Und das hier, wisst ihr, was das ist? Der Tankdeckel. Das bedeutet doppelter Sinn. Wenn du keinen Sprit hast, Spirit heißt der Geist, ne? Öl, die 10 Jungfrauen. Also wenn du keinen Sprit hast, dann musst du ja nachtanken. Und so ist auch jetzt mit dem Essen. Wann hast du den Heiligen Geist um deines unverschämten Geilens willen, um den Heiligen Geist genötigt? Nicht respektlos, aber unmissverständlich deutlich zum Punkt kommen. Du weißt, was du willst. Weiß die Adventgemeinden hier in Deutschland, was sie wollen? Geistausgießung, wann ist es denn soweit? Einmütigkeit, das bedeutet Bekehrung, Bekennen. Zweitens, was soll ich Ihnen jetzt sagen, der zweite Punkt. Jetzt, der zweite Punkt fasst jetzt das zusammen, was ich vorhin gesagt
habe.
Ja, und zwar, ja,
unverschämt.
Bitte unverschämt bitten. Und ganz bestimmt bitten und sich nicht abweisen lassen. Das ist das Zweite. Jetzt geht's weiter. Den Text, den ich euch jetzt vorlese, ich habe ihn auswendig im Kopf. Darum sage ich ja, Leute, habt die Texte im Kopf. Wenn ihr dann nachts um 3 Uhr nicht schlafen könnt oder ihr habt Sorgen und ihr wälzt Probleme und so weiter und ihr könnt die Bibel abrufen in eurem Kopf und ihr erinnert euch an die guten Dinge, die das Wort in euer Leben gebracht hat. Das Wort hat euch verändert. Vergebung ist eine unwahrscheinliche Veränderung. Dann werden diese dunklen Stunden in der Nacht, die werden zu Sternstunden. Ein Licht, das in einer dunklen Umgebung leuchtet. Also lernt die Bibeltexte auswendig. Ja, gut. Johannes 14, 12. Ein Text, der mich derartig umgetrieben hat. Was steht da? Johannes 14, Vers 12. Johannes 14, Vers 12. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, das ist die Einleitung für einen Lehrsatz eines Rabbiners. Merkvers, sagte man in der Sabbatschule. Ne? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Ja, was sind denn das für Werke, die Jesus getan hat? Heilen. Ja, das werden wir auch tun. Ist das nicht toll? Welche Werke hat er noch gemacht? Tote auferweckt. Habt ihr ein Problem, Tote aufzuerwecken? Nein, jetzt, ich meine, wenn wir glauben, steht ja hier. Also entscheidet euch, ob ihr die Bibel in den Ofen werft oder sagt, was da drin steht, das glaube ich. Tote auferwecken wird kein Problem sein. Welche Werke hat Jesus noch getan?
Wasser zu Wein.
Wasser zu Wein. Und aus 2 Fischen und 5 Broten. Mit anderen Worten, wenn wir die Werke Jesu tun, haben wir keine Versorgungsprobleme mehr. Ist das klar? Welche Werke hat er noch getan? Bitte? Welche Werke hat er noch getan? Ich meine, das war's dann schon, nicht? Das reicht auch, nicht? Was hat er noch gemacht? Ja, das hatten wir schon, Heilung.
Gesegnet,
ja. Sünden vergeben. Ja, und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Ne? Also, er hat Wunder getan. Er hat den Sturm gestillt. Wisst ihr, was das bedeutet? Wenn irgendwie eine Naturgewalt auf uns zukommt, haben wir kein Problem. Denn wir werden die Werke genauso tun wie Jesus auch. Ob das eine Tsunami ist oder eine Feuersbrunst, das spielt keine Rolle, weil Jesus der Fürst des Lebens ist und er ist mächtig und er kann seine Werke in uns tun. Teufel austreiben zum Beispiel. Steht alles in dem Skript drin, das ihr beim Andreas bekommt. So, der Text hat mich so gepackt. Ich habe sofort zum Telefonhörer gegriffen und habe den leitenden Pfingstprediger in Darmstadt angerufen, habe mich vorgestellt, ich bin Pastor von der Adventgemeinde. Da ging gleich bei ihm so ein bisschen Reservierung, Jalousie ging runter. Und dann sage ich, gehe ich recht in der Annahme, dass Sie einer Glaubensgemeinschaft angehören von Menschen, die Sehnsucht nach den geistlichen Gaben haben? Dann sagt er, ja. Und dann ging die Jalousie wieder hoch. Dann sagte ich zu ihm, sehen Sie, bei uns Adventisten ist das nicht so. Bei uns ist die Sehnsucht nach den geistlichen Gaben nahezu nicht da. Und deswegen rufe ich Sie jetzt an. Ich habe diesen Text gelesen. Was halten Sie von dem Text? Wir werden auch die Taten Jesu tun. Sagen Sie mir einen einzigen Menschen in Ihrer Pfingstgemeinde, der das lebt, nicht nur vereinzelt hier mal heilen und da, sondern dauernd, der das lebt, was Jesus hier versprochen hat, dann fahre ich noch heute zu ihm hin. Oh, dann merkte er, jetzt wird es ernst. Dann habe ich gesagt, wir müssen uns treffen. Dann haben wir uns getroffen. Das war vor Jahren. War ein schöner Sommertag. Wir gingen in dem Wald in der Nähe der Stimme der Hoffnung spazieren. Und dann packte der Pfingstprediger aus und sagte, Herr Renz, ich muss Ihnen bekennen, wir Pfingstler, wir haben große Fehler gemacht. Toronto-Segen und all diese Sachen. Wir kochen auch nur mit Wasser. Und ich kann Ihnen keinen einzigen Menschen in unserer Pfingstgemeinde nennen, der das lebt, was Sie in der Andacht gelesen haben. Und dann platzt es aus mir raus. Wieso? Wieso? Weder wir Adventisten noch ihr Pfingster können einen einzigen Menschen vorwenden, der da... Warum ist das so, habe ich dann gesagt. Dann gingen wir beide wortlos nebeneinander durch den Wald weiter. Und plötzlich kam mir eine Idee. Und das geht nur, ihr Lieben, wenn man die Bibel im Kopf hat. Denn wenn ihr nämlich weiterlest, in Johannes 14, Vers 12 kommt die Lösung hier, Vers 13, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Auf dass der Vater verherrlicht werde in dem Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Liebet ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Haha. Liebe, Gebote, bitte, Gebote und Liebe schließen sich aus. Oder nicht? Na, lest doch mal weiter. Hier, geht doch weiter. In Vers 21, wer meine Gebote hat und hält sie, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi. Wo ist das richtige Christusbild? Hier steht es ja, wer meine Gebote hat. Dann habe ich den Pfingstprediger gefragt, wer hat denn die Gebote? Und hält sie, ja. Wer hat denn die Gebote? Ich frage sie nicht nach dem Katechismus katholisch, evangelisch. Dann merkte der plötzlich, wohin die Reise geht. Dann wusste der plötzlich die Sache mit dem Sabbat und so weiter. Und dann sagte ich zu ihm, wenn Sie das, was wir haben, wenn Sie das bekommen, nämlich die Wortgebundenheit und die 10 Gebote, sie zu haben, und wenn wir das, was wir nicht haben, aber Sie haben, nämlich die Sehnsucht nach den geistigen Gaben, wenn das zusammenkommt, dann geht's los. Dann haben wir miteinander gebetet, nach dem Amen haben wir uns umarmt, festgedrückt und dann sind wir voneinander geschieden und haben jahrelang nichts mehr von uns gehört. Wisst ihr warum? Der Erste, der sich meldet, muss seine Hausaufgaben gemacht haben. Steht ihr? Geistausgießung, darüber kann man leicht reden. Aber, ihr Kinder, ich möchte euch jetzt bitten, könnt ihr mir mal helfen? Kommst du mal her? Ja, genau du. Und du auch hier. Der 12-Jährige. Wo haben wir denn hier eine Tür? Wo haben wir hier eine Tür? Wo? Na, das ist nicht die richtige Tür. Wir müssen jetzt zu dir, ihr müsst euch alle umdrehen. Kommt mal mit. Wir zeigen euch mal, wie man jetzt klopft. Und zwar unverschämt klopft. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Wo ist denn hier eine Tür? Nee, wir müssen doch nach vorne gehen. Hier, das ist, ihr habt keine Tür hier. Ja, hier ist eine Tür. Okay. So. Okay, wenn das die Tür ist, ja. Wie klopfen wir jetzt? Ich zeige euch mal. Ach, hier ist die Tür. Ja, das ist genau die richtige Tür. Jetzt schaut mal her. Sollen wir so klopfen? Schaut mal her. Oder sollen wir anders klopfen? Jetzt zeig mal du, wie du richtig, aber richtig klopfst. Jetzt, hoch genau zu. War das alles? Nee? Kannst du mal fester? Aha, schon besser. Und du, jetzt bist du dran. Na komm, zeig mal. Ah, jetzt zeige ich euch mal, wie ich das machen würde. Kommt hier. Danke, habt ihr das? Vergesst das nicht mehr. So sollen wir klopfen, wenn es um den Heiligen Geist geht. Und das geht nur, wenn man eine Sehnsucht hat. Sehnsucht nach dem Bräutigam. Hier, Hochzeit des Lammes. Das gibt uns die Kraft.
Ja, gut.
Ich erzähle euch noch eine Geschichte zum Schluss. Ich sitze in einem vollen Wartezimmer eines adventistischen Arztes. Fängt ein Mann vor mir zu weinen an, ungefähr 40 Jahre alt. Und ich frage ihn, warum weinen Sie? Und dann sagt er, meine Mutter ist vor 5 Tagen so heftig gestürzt und auf den Kopf gefallen, dass sie seitdem im Koma liegt. Ich habe Angst, dass sie stirbt. Und dann platzt es aus mir raus und ich sage zu ihm, es gibt einen Gott im Himmel, den wir anzapfen können in einer Online-Verbindung. Ich würde gerne jetzt für Ihre Mutter beten. Und dann wird mir gewahr, ich sitze im vollen Wartezimmer und die gucken mich alle an. Vor allem einer, der da ganz hinten ist, so ein grimmiger Blick da. Und dann sage ich, entschuldigen Sie, hätten Sie was dagegen, wenn ich mit diesem Mann ein kurzes Gebet spreche? Haben Sie alle genickt, auch der da hinten. Und da habe ich folgendes Gebet gesprochen. Großer Gott, wir zapfen jetzt diese Online-Verbindung an. Lass doch jetzt diese Mutter spüren, dass wir für sie gebetet haben. Danke, dass du uns erhört hast. Amen. Das ganze Wartezimmer sagte Amen. Das lauteste kam von dem da hinten. Und dann passierte Folgendes. Dann sagte dieser Mann, ich weiß nicht, was mit mir geschieht. Ich kann plötzlich aufatmen, ich kann ventilieren. Aber ich verstehe das nicht. Ich habe noch nie in meinem Leben an Gott geglaubt. Ich habe noch nie in meinem Leben gebetet. Aber das, was jetzt mit mir geschieht, da muss was dran sein. Der steht auf, geht zu meinem Kollegen, das war der Reimer Kuprasch, Kollege, und sagt, ich glaube, ich bin heute bekehrt worden, diesen Gott muss es geben. Mir ist es ganz anders geworden, den anderen auch. Er ruft mich an und sagt, in dem Moment, wo Sie für meine Mutter gebetet haben, ist sie aus dem Koma erwacht und seitdem bei bester Gesundheit. Ihr Lieben, wisst ihr, was das bedeutet? Geistausgießung schattet sich vor. Das heißt, der Geist Gottes ermutigt uns. Denn es war schon mutig, da plötzlich rauszuplatzen und dann im Wartezimmer das zu sagen. Was in eurem Herzen ist, wenn euch das Herz übergeht, dann werdet ihr so gesegnet sein, wenn der Geist Gottes euch benutzt. Und das ist ein Angeld, das ist ein Mutmacher für das, was kommen wird. Der Heilige Geist wird ausgegossen werden. Es fragt sich nur, wer ist dabei und wer nicht. Ihr Lieben, ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Gott mit euch. Wann spreche ich in das Abschlussgebet?
Gleich.
Jetzt. Steht auf, ich spreche mit euch das Gebet. Lieber Heiland, wir danken dir, dass du so direkt bist, so unkompliziert, so unbürokratisch. Du antwortest prompt durch den Heiligen Geist. Wir sehnen uns nach den geistlichen Gaben. Nimm du alle Vogelscheuchen, die in unserem Herzen sind, einfach weg. Diese Befürchtungen, sondern wir wollen nur von dir geleitet werden. Und das ist immer gut. Jeder, der hier steht und sich dir ganz übergibt, den wirst du stark segnen. Wir sehnen uns danach. Und dass unsere Gemeinden erweckt werden. Zeig du uns, wie es weitergeht. Wir sind gespannt darauf. Und danken dir in Jesu Namen. Amen.